Verwaltung Digital Insights, der Podcast von Vitaco. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Was haben wir heute vor? Wir verlassen die theoretische Ebene der Bundespolitik und gehen dorthin, wo die Digitalisierung unmittelbar auf die Lebensrealität von über 1 Million Menschen trifft, nämlich in die Kommunalverwaltung einer deutschen Metropole. Es geht um die Frage, wie man IT-Landschaften für Zehntausende von Beschäftigten modernisieren kann, Silos aufbricht und vor allem auch die Verwaltungsdigitalisierung innovativ nach vorne treibt und auch in einen verlässlichen Dauerbetrieb überführt. Mein heutiger Gast, Annette Berger, die diese Transformation an vorderster Front steuert. Du bist Diplom-Volkswirtin, fast 30 Jahre im Statistischen Bundesamt tätig gewesen, zuletzt dort verantwortlich für die IT-Infrastruktur des Zensus und seit Juni 2022 bist du Leiterin für Digitalisierung IT bei der Stadt Köln und hast selber über 500 Beschäftigte. Liebe Annette, herzlich willkommen.
Danke, lieber Lars. Ich freue mich, hier zu sein.
Annette, zum Einstieg so ein kleines Ritual, was ich hier in meinem Podcast jeden meiner Gäste auch frage. Wenn du an die digitale Verwaltung in Deutschland Stand heute denkst, mit all deiner Erfahrung, die du hast, von der Bundesebene, aber jetzt auch seit vielen Jahren vor allem auch von der kommunalen Ebene, welches Bild kommt dir da jetzt eigentlich als allererstes in den Kopf?
Ja, Lars, also ich würde da ein bisschen differenzieren. An schlechten Tagen kommt mir das Bild in den Kopf, dass wir es seit 20 Jahren nicht geschafft haben, Bürgerleistungen digital bereitzustellen. Schon Gerhard Schröder wollte vor 2005, hat er gesagt, Ende des Jahres sind alle Leistungen digital zu haben. An guten Tagen, und die überwiegen, denke ich, ja, wir sind jetzt so weit, dass wir sowohl von unserem Mindset her als auch von den Technologien in Deutschland wirklich viel mehr machen können, als wir damals gedacht haben, nämlich nicht nur Bürgerleistungen jetzt wirklich mal gut bereitzustellen und digital, aber auch ansonsten gut bereitzustellen, aber auch Technologien nutzen können, um die wirklichen Probleme, die wir in den Kommunen und in Deutschland haben, auch wirklich nutzen zu können. Weil wir haben ja neben den digitalen Leistungen, die wir erbringen müssen, eben auch ganz große städtische, kommunale Probleme, die Klima, Bauen und Wohnen. Und auch da ist Technologie etwas, was wir brauchen, um wirklich zukunftsfähig zu sein und die guten Tage überwiegen.
Ja, das ist ja auch wichtig an der Stelle. Du sagst auch wirklich, die guten Tage überwiegen. Das ist ja auch so eine Wahrnehmung, die ich habe. Man kommt doch an vielen Stellen, wir gehen da nachher noch mal ein bisschen drauf ein, auch mehr in die Umsetzung jetzt, also in die Wirkung. Ne? Dann misst du das auch so wahr? Also man hat schon diese schlauen Papiere vor 20, 25 Jahren geschrieben. Da ist wenig bei rumgekommen teilweise. Aber jetzt ist schon eine Veränderung da. Ne? So in der Wirkung, auch in Kommunen vor allem. Auch da, also wo 80% der Verwaltungsleistungen ja auch erbracht werden.
Also ja, also es ist durch allein schon, dass wir jetzt auf dem Bund auch das Digitalministerium haben. Das ist der erste Schritt. Und auch das, was ich vorher mit Mindset meinte, dass doch diese föderalen Belange teilweise jetzt wirklich mal zurückgestellt werden. Wo es noch wirklich hakt, meines Erachtens, ist, dass wir mal wirklich ein Zukunftsbild malen, wo wir alle zusammen hinwollen. Also es ist sehr viel Aktivität und sehr viel gute Aktivität, aber manchmal auch noch nicht so richtig zielgerichtet, wo wir hinwollen. Aber insgesamt, ich bin sehr froh, dass wir heute da sind, wo wir sind, alle zusammen.
Auf das Zukunftsbild und was wir uns darunter vorstellen, was wir uns auch wünschen, vor allem wir halt von der kommunalen Ebene, gehen wir natürlich auch nachher noch drauf ein. Ich sage auch in jeder meiner Podcast-Folgen, erzähle ich etwas über einen Klickmoment mit meinem Gast. Und jetzt habe ich bei dir tatsächlich ganz, ganz viele. Und ich finde aber, dein Bild holt das einfach sehr, sehr gut ab, was ich, seitdem wir uns das erste Mal, glaube ich, in einer KDN-Veranstaltung, wenn mich nicht ganz täusche, dann auch getroffen haben, ist, dass du die Dinge sehr vielseitig betrachtest. Es gibt da nicht, alles ist super oder alles ist nur schlecht, sondern wir haben das und das Setup, so sieht das jetzt aktuell aus. Und wir betrachten und diskutieren für und wieder. Und das war immer etwas, was dann nachher auch bei Strategiediskussionen nochmal drauf eingehen, was ich bei dir immer gut fand, auch in unseren Workshops, die wir im Rahmen von Vitaco Mitgliederversammlung gemacht haben, da hast du immer so beide Seiten reingebracht. Vielleicht liegt das ja auch an deiner beruflichen Erfahrung, die du hast, dass du ja auch von der Bundesebene natürlich auch kommst und dort auch, ich sag mal, auch eine andere Sicht auf die Dinge natürlich auch mal hast, als wir rein kommunallos. Ich will das jetzt mal so ausdrücken. Von daher, das sind so meine ganz vielen Klickmomente, die ich mit dir hatte. Außerdem ist es immer sehr, sehr schön, mit dir auch intensiv über die Dinge auch zu sprechen und zu diskutieren.
Dankeschön, Lars. Kann ich nur zurückgeben.
Ich möchte jetzt einsteigen und mit dir eigentlich mal über die Komplexität sprechen, wenn wir über kommunale IT IT auch reden. Wir sagen ja auch immer, naja, unser Hauptproblem ist ja eigentlich so dieser Zoo, den wir betreiben müssen. Und wir meine ich jetzt, das ist eine großstädtische IT-Einrichtung, wie du so hast, bei der Stadt Köln, aber genau wie es diese kommunalen IT-Dienstleister, die in der Fläche, also viele andere Mitglieder wirken, ja auch haben. Wie ist dein Blick eigentlich auf diesen Zoo oder an diese verschiedensten Lösungen und verschiedensten IT-Services, die wir bereitstellen müssen, oder die du vor allem als Stadt Köln ja auch bereitstellen musst für deine Beschäftigten und für die Bürgerinnen und Bürger?
Ja, das ist das, wo ich vorher meinte, dass wir mittlerweile die Technologien haben. Also tatsächlich ist es ja so, das ist ja auch schon dieses Denken von 2005, dass man sagt, man hat unterschiedlichste Bürgerleistungen, 500, 600, 700 und für jeden Einzelnen müssen wir eine Fachanwendung bereitstellen. So, das ist ja so dieses Denken, das wir früher hatten. Heute sagt man ja, nein, wir brauchen Datenbasen, die umfassend sind und auch aus diesen Silos rauszukommen. Und wir haben die Technologie, dass wir zum Beispiel auch Verwaltungsstrecken machen, die verschiedene Leistungen eben umfassen. Das ist so dieser andere Ansatz. Aber natürlich leiden wir ganz besonders darum, wir haben in Köln, ich glaube, 700 oder 800 verschiedene, sag ich mal, Softwareanwendungen, Infrastrukturen oder was auch immer. Das sind nicht nur Fachanwendungen, sondern da geht es natürlich auch in kleinste Prolin oder sonstige Anwendungen. Aber das ist natürlich das Problem auch, wo wir weg müssen. Und deshalb brauchen wir auch eine klare Linie, wie wir uns davon wegentwickeln können. Das ist so auf der technischen Ebene und auf der, sag ich mal, städtischen Ebene ist es dann natürlich so, wir haben so viele Fragestellungen, die miteinander verknüpft sind. Also wir können ja heute gar keine Dinge mehr ohne einander denken, haben aber sehr starke Silos. Und da müssen wir mit Technologie und Digitalisierung, aber auch mit Bürokratie oder Organisationsabbau oder was auch immer, eben ein Zielbild verfolgen. Und dazu sind wir heute in Zukunft in der Lage. Und das ist das, was wir auch als Zielbild haben.
Ich finde deine Herleitung auch wirklich sehr gut, denn das war ja die frühere Realität. Da sind die Fachabteilungen, Fachämter, Ämter, wie man es auch immer bezeichnen will, losgelaufen, haben sich eine Software ausgesucht, der IT-Dienstleister oder die städtische IT-Abteilung durfte es dann halt irgendwie betreiben oder musste sich damit rumschlagen, das irgendwie dann in den operativen Betrieb zu überführen. Und das ist ja heute auch anders. Also ihr habt ja auch dieses Data-Driven-City-Ansatz, sage ich jetzt mal, sodass man auch jetzt auch so wirklich sagen kann, okay, es geht eigentlich nicht mehr nur um reine Fachlichkeit, sondern wie kann ich eigentlich diese Daten auch miteinander verknüpfen, gemeinschaftlich nutzen? Und dafür brauche ich standardisierte Systeme. Wie weit seid ihr da so auf dem Weg? Was habt ihr euch da vorgenommen bei der Standardisierung von IT-Infrastrukturen?
Also wir haben uns, jetzt fange ich mal unten an der Infrastruktur auf, wir haben uns ein Zielbild, das haben wir vielleicht in 10 Jahren erreicht, aber auch nicht alleine. Also da müssen wir auch miteinander alle, die wir arbeiten an solchen Dingen, vorangehen. Wir haben das Zielbild, wir haben eine Dateninfrastruktur, da arbeiten wir auch dran. Die ist also graphbasiert, aber auch KI-agentisch. Das ist das, was wir zurzeit entwickeln. Und auf die wollen wir eben aufsetzen, verschiedene Module. Also wir achten sehr darauf, dass wir nicht mehr neue Systeme einführen, die uns in die Abhängigkeit treiben, in die souveräne Abhängigkeit, wobei ich damit nicht nur die politische meine, sondern auch insbesondere die wirtschaftliche. Also das ist ein ganz großer Punkt an der Stelle. Und das braucht man sich aber nichts vormachen. Das sind Entwicklungen, die müssen quasi unter der Kühlerhaube laufen. Drüber haben wir dieses System, das wir jetzt haben. Und damit müssen wir umgehen. Und das müssen wir in diese Richtung bringen. Und dafür haben wir den IT-Planungsprozess aufgesetzt. Ich kann mal ganz kurz erläutern, was das ist, weil das ist an dieser Stelle in puncto Standardisierung, aber auch Innovation ganz wichtig. Wir haben jährlich ungefähr 500 Vorhaben in dieser Stadt, die irgendwas mit Digitalisierung zu tun haben. Das geht von, wir müssen ein neues Gebäude ausstatten mit IT-Verkabelung bis hin, wir müssen eine große Dateninfrastruktur aufbauen, wie ich es eben sagte, dazwischen, wir brauchen neue Fachanwendungen und. Und wie du schon schilderstest, früher war das so, da sind die Dienststellen auf Messen gegangen oder wo auch immer oder haben was gehört und haben gesagt, das brauchen wir jetzt. Und das sehen wir heute, dass das nicht mehr ist. Und dann haben wir den Planungsprozess aufgesetzt. Das heißt, die Dezernate melden ihre Projekte an. Das hört sich erstmal bürokratisch an, was es aber am Ende des Tages nicht ist. Und das nach sehr unterschiedlichen Kriterien. Also wir wollen letztlich die digitale Rendite messen. Die ist aber nicht nur eine wirtschaftliche, sondern das ist auch eine immaterielle und das ist auch eine technische, um dann eben sagen zu können, welche Projekte machen wir. Jedes Projekt muss einerseits einzahlen auf die Digitalisierung der Stadt Köln. Es muss aber die gesamte Summe auch einzahlen auf die Digitalisierung der Stadt Köln, sodass wir das steuern können. Also wir sehen dann zum Beispiel, wenn 5 Dienststellen eine Low-Code-Plattform bräuchten, was wir mittlerweile auch haben, dann sagen wir eben, die machen wir zentral. Und wir gehen weg, und das ist noch ein ganz wichtiger Punkt von diesen Pilotprojekten. Also die Erfahrung von Pilotprojekten zu sagen, ja, die machen wir mal in der Dienststelle und wir übertragen es auf andere, das hat sich in der Vergangenheit überhaupt nicht bewährt. Das funktioniert nie. Und deshalb sagen wir, wir machen die Synergien, wir machen das dann als Infrastrukturprojekt für alle nutzbar. Also das sind so Gedanken, ein Teil der Gedanken, die da drin sind. Der läuft von, wir machen jetzt die zweite Runde, der läuft von April bis November, und dann ist es so, dass wir das gemeinsam mit den Dienststellen machen, und im Dezember ist dann der VV, der Verwaltungsvorstand, dabei und gibt frei das Portfolio fürs nächste Jahr. So läuft der Prozess.
Über die Veränderungen, die sich da vor allem auch in der Steuerung, aber auch im operativen Betrieb durch euren neuen strategischen Ansatz ergeben, da tauchen wir gleich auch nochmal ein, aber ist schon mal sehr, sehr gut, dass wir jetzt auch diese grobe Einordnung von dir haben. Also ihr baut im Prinzip, wenn man sich unten mal guckt, die IT-Infrastrukturen unter der Motorhaube so ein bisschen um, damit es den Anforderungen gerecht wird, aber ihr habt euch ja auch sozusagen top-down auch darum gekümmert, dass eigentlich eine Gesamtstrategie da ist oder euer Strategieprozess, den ihr habt. Aber jetzt mal ganz grundsätzlich, wie sind denn so diese Veränderungen von Prozessen in so einer Großverwaltung wie der Stadt Köln? Sind da alle immer jubelschreiend dabei oder gab es da große Diskussionen, gerade auch so mit den, ich sag mal, Fachabteilungen oder Dienststellen sind es ja bei dir, mit den Dienststellen, oder wird mittlerweile schon die Notwendigkeit von gewisser Standardisierung und von ganzheitlichen Steuerungen auch gesehen und anerkannt?
Also das war die Überraschung schlechthin. Wir hätten vor 2, 3 Jahren nie gedacht, dass wir heute hier sind. Also die Stadt Köln, wir haben das mit hunderten Mitarbeitenden der Stadt Köln gemeinsam gemacht oder machen das gemeinsam. Und ja, diese Notwendigkeit wird absolut gesehen. Und ich möchte mal bei mir anfangen im Amt. Du sagtest vorher, dass ich 30 Jahre schon Berufserfahrung habe. Und wenn ich eins gelernt habe, ich mache keine Dinge, die ich mit meinem Amt oder mit meinen Kolleginnen und Kollegen nicht machen kann, weil das funktioniert nie. Aber allein die Begeisterung bei uns war schon so überwältigend, und das ist sie bis heute, dass wir diese Prozesse brauchen, dass wir Digitalisierung nur so machen können. Aber sie schlägt sich auch komplett auf die Verwaltung über. Natürlich, das ist am Anfang jeder begeistert und sieht grundsätzlich das ein, und dann irgendwann, wenn das eigene Projekt dann eben nicht genommen wird oder wenn es da Diskussionen gibt oder man sich eben das Gefühl hat, naja, hier wird mir Freiheit genommen. Natürlich gibt das auch Diskussionen, aber bis heute wird dieser Prozess wirklich in dieser Stadt getragen, und das ist etwas, was uns sehr, sehr freut. Wir haben sehr viel dafür getan, dass er getragen wird miteinander, aber ohne die Verwaltung, ohne mein Amt wäre das niemals gegangen. Da hätten wir an irgendeiner Stelle aufgehört.
Wie wichtig war im Kontext, dass ihr den Digitalisierungsbereich und das eben mein Amt für Informationsverarbeitung auch tatsächlich zusammengeführt habt, jetzt dann in eine Einheit? Wie wichtig ist das und geht es eigentlich überhaupt noch anders aus deiner Sicht?
Nein, es ging nicht anders. Also es war auch, das hatte nichts damit zu tun irgendwie, dass es um Machtkämpfe ging, sondern einfach, also Digitalisierung ist IT-basiert und IT-getrieben, so muss sie auch gemacht werden. Also ich muss mir meine Technologien, meinen Handwerkskoffer, sage ich immer, angucken, und dann muss ich sagen, was kann ich damit machen, was ist damit denkbar. Das ist der Ansatz auch, den wir verfolgen. Es hat aber sehr viel früher angefangen. Also schon als ich hierher kam, habe ich innerhalb des Amtes einen Prozess aufgesetzt. Wir machen das natürlich mit externer Beratung, auch bei dem ganzen Gesamtprozess. Das ist gar nicht sonst zu stemmen. Das ist wirklich ein sehr, sehr großes Projekt in der Stadt Köln, dass ich hier erstmal ein erstes Projekt gemacht habe. Was ist eigentlich ein zukunftsfähiges Amt? Was bedeutet das? Also, und wir haben Zukunftsfähigkeit nicht so definiert. Wir brauchen jetzt eine Cloud oder wir brauchen künftig das, sondern wir haben gesagt, wie merken wir, welche Technologien oder Innovationen es gibt und wie begreifen wir schnell, wie wir die umsetzen können und wo wir sie anwenden können, für welche Fragestellungen. Wir müssen resilient sein, wir müssen flexibel sein und da haben wir auch die entsprechenden Prozesse umgesetzt. Du weißt es, das ist dann Kernerarbeit, ne, zu sagen, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das und das ist dann Prozessarbeit, die wir dann auch getan haben, um eben diese Zukunftsfähigkeit, wie wir sie miteinander definiert haben, eben auch erreichen zu können. Das war so die Grundlage, um überhaupt uns an diesen Planungsprozess machen zu können.
Jetzt bist du ja auch 2022, auch bei der Stadt Köln, ja auch schon mal auf eine ganz gute Grundlage gestoßen, die du ja auch weiterentwickelt hast. Also ich beziehe mich vorhin insbesondere jetzt mal auf den Bitkom Smart City Index, den es ja gibt, wo Köln immer weit führend ist und gerade im Bereich der digitalen Verwaltung ja auch auf dem fünften Platz ist. Verteidigen oder auf Nummer eins gehen?
Also wir waren schon vor 2 Jahren, waren wir tatsächlich, was die Verwaltung betrifft, auf Platz 1 sogar. Aber ehrlich gesagt, Lars, ich mache mir da jedes Jahr Sorgen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man in solchen Umwälzungen grundsätzlicher Art ist, dass es dann auch mal passieren kann, dass wir mal hinten dran kommen. Ja, das denke ich jedes Mal so, oh, oh, oh. Aber was man tut, zahlt nicht direkt ein. Und wenn man solche Change-Prozesse macht, wie wir sie tun, kann das natürlich auch erstmal bedeuten, dass man in bestimmten Bereichen eben die Schwerpunkte nicht gesetzt hat, die beim Smart City Index besonders wichtig sind. Und deshalb, ich weiß es nicht, was im September passiert. Wir sind alle gespannt und hoffen, toi, toi, toi für Köln.
Ja, das glaube ich auch. Es ist schon richtig, dass gerade wenn man so große Veränderungsprozesse, ich habe das selber mitgemacht bei der Fusion von zwei kommunalen IT-Dienstleistern in Ostwestfalen-Lippe, da gehen natürlich auch, also bei uns war es so, da geht der Kunde manchmal auf den Fokus, weil man natürlich auch sehr, sehr stark mit sich selbst beschäftigt ist, logischerweise. Und deswegen finde ich es aber gut, dass du dir da so gewahr bist, dieser Situation und vielleicht jetzt auch siehst, okay, dieser Prozess ist jetzt wichtig, dass sich jetzt auch zu verändern, damit es in Zukunft dann vielleicht auch auf Platz 1 geht. Also von daher, dann hält dann die Fahnen von Nordrhein-Westfalen da auch hoch an der Stelle. Sehr schön, damit es auf Platz 1 geht. Also ich finde, der fünfte Platz im Bereich der digitalen Verwaltung ist schon sehr, 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 sehr
Wir
gut.
sind aber auf dem vierten oder also insgesamt sind wir auf dem vierten, genau.
Genau, insgesamt seid ihr auf dem vierten, genau, deswegen passt das. Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen einsteigen. Du hast ja schon erläutert, euer neuer IT-Planungsprozess, eure neue Strategie, die ihr damit verbindet. Vor allem ist das eine Diskussion, du hast es eben schon genannt, dieser Begriff der digitalen Rendite. Wie wichtig und wie anerkannt war der in den Diskussionen, die du auch in der Stadt geführt hast? Weil ehrlicherweise, ich habe das Gefühl, dass man sich da oft verscheut, mit diesem Begriff auch umzugehen. Man sagt immer, ja, Digitalisierung ist natürlich erstmal Invest, kostet Geld. Und dann guckt man eigentlich gar nicht mehr, was kommt da hinten eigentlich bei raus. Also, wie war dieser Diskussionsprozess um eine digitale Rendite bei euch?
Der hält tatsächlich nach wie vor an. Also der ist auch, da entwickeln wir uns auch weiter. Also in der ersten Runde waren wir anders aufgestellt, als wir es jetzt sind. Ich würde es mal verständlich machen, dass ich es mal beschreibe, wie wir ihn heute sehen. Wir können ihn gliedern eigentlich in drei Teile. Da ist zunächst mal wirklich der harte wirtschaftliche digitale Rendite, also dass der Nutzen hinsichtlich Finanzierung größer sein muss, also Finanzen, Ressourcen, als ja, der Invest auf eine bestimmte Zeit, wobei wir da zunehmend grundsätzlicher werden, weil die IT-Kosten sich so dermaßen stark entwickeln nach oben. Also ich kann mal ein Beispiel nennen. Wir haben ja zwei Rechenzentren und wir hatten vor 2020 so eine kleine Servergruppe gekauft. Die hat damals 400.000 € gekostet. Die kostet heute 3 Millionen. Also ich lasse mir diese Zahlen auch immer geben. Oder wir haben einen Vertrag gemacht, um günstigere Laptops zu bekommen für die Stadt und haben da Einsparungen von 30 oder 40% erzielen können, die sind nach 3 Monaten wieder geschmolzen gewesen. Also IT und Digitalisierung ist teuer und deshalb muss man sich bewusst sein, was digitalisiert man wirklich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und der wird für uns immer wichtiger. Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Zweiter Teil der der wirtschaftlichen digitalen Rendite ist natürlich die Personaleinsparung. Wie viel Personal können wir da einsparen? Wobei wir, jetzt sage ich mal, an dieser Stelle nur zuständig sind für das, was wir einsparen können oder voraussichtlich einsparen können. Wie es dann verteilt wird, das müssen wir miteinander diskutieren. Wir sagen, es muss erstmal für die Aufwendung eben des Personal und dann muss noch was übrig sein, aber das ist eine Diskussion, die man hat. Viel wichtiger für mich an dieser Stelle oder noch wichtiger ist die technische digitale Rendite. Die technische digitale Rendite macht das, was ich vorher so beschrieben habe. Wie zahlt sie aus unser Zielbild ein? Welche Technologien verwenden wir? Unseren Handwerkskoffer wirklich einzusetzen, diese KI-Kosten oder KI ist auch kein Selbstzweck. Das ist eine hochkomplexe, großartige Technologie, aber die sollte nur verwendet werden, wenn sie wirklich notwendig ist. Ich möchte nicht, dass wir künftig hier in dieser Stadt die Speisepläne mit KI abrufen. Dafür gibt es Suchprozesse, ja, und die müssen auch so gemacht werden. Und deshalb müssen wir ganz genau gucken, wie steuern wir das, wie machen wir die Synergieeffekte, wie zahlen wir auf unser Zukunftsbild ein, wie machen wir Technologien. Das ist so der nächste Punkt. Und der dritte, der auch ganz wichtig ist, ist sozusagen so die immaterielle digitale Rendite. Da haben wir eine Public Service Value Map entwickelt, die 50 verschiedene Steuerungsinstrumente fast hat, wo es dann darum geht, ja, wie zahlt es auf Entbürokratisierung ein, wie zahlt es auf Bürgerfreundlichkeit ein, wie zahlt es auf Automatisierung im Sinne von besseren Prozessen für die Mitarbeitenden ein und, und. Also wir haben insgesamt mit diesem Planungsprozess etwas schaffen wollen, was ein Steuerungsinstrument ist. Wenn ich in Zeiten wie jetzt muss ich mehr auf die Finanzen achten oder auf die wirtschaftliche digitale Rendite, in anderen Zeiten ist vielleicht oder in bestimmten Projekten sind andere Dinge wichtig. Und somit haben wir so ein Steuerungselement geschaffen, wo wir steuern können, die digitale Entwicklung der Stadt Köln.
Also gar keine, ich sag mal, einseitige Sicht auf die digitale Rendite. Es muss Hauptsache, es wird ein bisschen günstiger an der Stelle, sondern ihr habt ein vielfältiges, ihr habt vielfältige Faktoren, die ihr dabei betrachtet und dann immer auch mit einbezieht. Und die auch, das habe ich auch verstanden, also unterschiedlich auch mal gewichten könnt danach, wenn ihr also sagt, okay, wirtschaftliche Themen sind. Wir beide kommen aus der kommunalen Welt, da ist Finanzen immer ein Thema, das wissen wir. Aber manchmal steuert man da ja auch gegen, dass mir, was ich sag mal, diese Bürgerwirkung oder Bürgerorientierung vielleicht auch mal dann wichtiger ist. Finde ich einen super, super interessanten Ansatz, da die digitale Rendite aus mehreren Perspektiven dann auch tatsächlich zu betrachten. Du hast auch schon gesagt, ihr habt euch ja auch extern unterstützen lassen bei diesem Projekt und du hast mal gesagt, dass sich dieser Prozess auch an Industriestandards orientiert. Das fand ich sehr interessant. Habt da versucht, euch an Konzernen zu orientieren. Ihr seid ja eine Konzernstruktur, ne? Da, so eine große Stadtverwaltung wie ihr seid. Und kann man das so eins zu eins übernehmen aus der Privatwirtschaft? Und wenn nicht, wo habt ihr vielleicht euch angepasst? Wo habt ihr Änderungen vorgenommen?
Also ich denke, natürlich kann man das eins zu eins übernehmen aus der Privatwirtschaft. Also dieses Denken, du sagtest ja, wir sind ein Riesenunternehmen. Also wir haben über 20.000 Beschäftigte für 1 Million Menschen. Das sind unsere Kunden, ja, mit den Beschäftigten zusammen. Das heißt jetzt aber nicht, dass man hingeht und die betriebswirtschaftliche Rendite über alles stellt, sondern die Kundenorientierung. Diese Dinge und insbesondere bei uns also was ich jetzt erläuterte, braucht bei uns im Amt unglaublich viele Prozesse. Wir müssen uns ganz anders aufstellen, um überhaupt das wuppen zu können, um dieses Zielbild umsetzen zu können. Und da haben wir eben ganz feste Industriestandards in dem Sinne, dass wir sagen, Prozessorientierung, eitel, wir machen das, aber nicht zu stark und wir orientieren uns dann. Und wie gesagt, wir haben ein Beratungsunternehmen und das hat tatsächlich das adaptiert und wir haben diskutiert, wo müssen wir es auf Köln ändern. Aber die Grundlage ist dieses. Also und ist auch, ja, möchte ich sagen, muss natürlich auch dieses Denken sein, aber immer. Wie gesagt, mit dieser dreigeteilten Rendite, wir sind für unsere Bürgerinnen und Bürger da und unsere Mitarbeitenden. Das ist immer der Effekt, der noch da ist. Wir brauchen Transparenz. Also mir geht es in erster Linie darum, ich bin nicht dazu da, zu entscheiden, wo die Stadt letztlich hingeht, aber wir sind dafür da, Transparenz zu schaffen, dass Entscheidungen getroffen werden können, dass gesteuert werden kann, zumindest was IT und Digitalisierung betrifft. Und die Entscheidungen werden an anderer Stelle im Verwaltungsvorstand dann getroffen.
Du hast gerade schon gesagt, Entscheidung ist ja auch wichtig. Und du hast eben schon mal genannt, ihr habt so ungefähr 500 Projekte, die ihr jedes Jahr bewerten müsst, euch anschauen müsst, wahrscheinlich nicht alle machen werdet da an der Stelle. Dann ist natürlich die eine oder andere Entscheidung auch mal gegen ein Projekt oder gegen eine Maßnahme, gegen einen IT-Service, der ja auch getroffen werden muss. Habt ihr schon Erfahrung, wie auch mal mit so negativen Dingen oder was heißt negativen, was also mit Absagen an solchen Maßnahmen dann auch umgegangen wird, wie die aufgenommen werden? Oder hilft euch diese Transparenz, die ihr da im Vorfeld schafft?
Ja, also wir haben ein Jahr Erfahrung, ne? Natürlich ist es so an dieser Stelle halt auch wichtig. Wir machen das ja nicht von der IT aus, sondern letztlich machen die Dezernate und die Dienststellen diesen Planungsprozess. Und die müssen ja auch ihre eigenen Kapazitäten planen. Es gibt das Instrument der Unabweisbarkeit. Also das sind viele Dinge muss man einfach machen. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber da ist uns noch wichtig, wie machen wir sie? Also da wird auch nicht einfach durchgewunken und gesagt, okay, das muss gemacht werden, das tun wir jetzt, sondern wie tun wir es in verschiedenen Hinsichten, auch wieder von unserem Ansatz mit dieser dreigliedrigen digitalen Rendite. Aber das ist auch schon so, dass die Dezernate das letztlich auch selber entscheiden, was sie da einbringen. Und wir machen Vorschläge, was gemacht wird. Und oft ist es einfach auch so, dass Dinge später gemacht werden oder dass das meiste davon ist einfach auch nötig oder dass sie eben noch mal anders überlegt werden oder dass sie miteinander verbunden werden. Und diese Transparenz und Diskussionen ist sehr wichtig. Aber Lars, am Ende des Tages ist es sicherlich so, dass wir haben damit angefangen. Wir werden auch in Konflikte kommen, in berechtigte Konflikte und dann müssen wir miteinander besprechen, wie wir weiter vorgehen. Ja, sei es, dass wir den Planungsprozess anpassen, sei es, dass wir für andere Dinge tun. Und das ist auch, wie wir uns dann miteinander da weiterentwickeln müssen.
Ich finde diesen Begriff der Unabweisbarkeit gut, den du auch gerade benutzt hast. Denn ich hatte vor kurzem mal mit einem Vertreter eines großen privatwirtschaftlichen IT-Unternehmens so eine Diskussion, und wo ich auch gesagt habe, naja, wir können uns unsere Aufgabenfelder nicht wirklich aussuchen. Also auch wenn ich jetzt im Wohngeld bewilligen will und bewilligen muss und da IT-Infrastrukturen für aufbauen muss und die vorne bis hinten einfach wahnsinnig viel Geld kosten, wenn man das jetzt mal so nimmt als Beispiel, dann komme ich da nicht drum rum. Als privatwirtschaftliches Unternehmen unterscheide ich halt, nee, das Geschäftsmodell führe ich nicht weiter an der Stelle, ich stampfe das ein. Also schon ein großer Unterschied. Wir sind tatsächlich ja getragen oder getrieben von den fachlichen Aufgaben, die wir haben, die wir auch gar nicht loswerden. Also das ist auch gut so, und das bringt dann im Prinzip der Zivilgesellschaft und den Unternehmen ja auch die entsprechenden Mehrwerte. Du hast, ihr seid jetzt ein Jahr dabei. Jetzt wird ja wahrscheinlich fürs nächste Jahr schon der nächste Zyklus, weil das muss ja auch immer auf die haushalterischen Mittel auch abgestimmt sein und so weiter und so fort vollzogen werden. Hast du schon so ein paar Optimierungspotenziale schon erkannt, oder ist das jetzt noch zu früh, da jetzt in eine Evaluation zu gehen?
Also sagen wir mal so, wir haben dieses Jahr weniger als die 500, weil wir machen auch immer darauf aufmerksam. Wir sind ja nicht Dinge, die meistens in einem Jahr auch gemacht sind, ne? Da liegen ja oft dann Vergabeprozesse, dass man Marktanalysen machen muss, Vergabeprozesse, dann Umsetzung und. Du kennst das ja. Das sind ja oft ganz, ganz große Vorhaben, die dahinter stecken. Ja, wir haben dieses Jahr erheblich weniger und ich mache auch immer wieder darauf aufmerksam, dass der Kreis ja viel kleiner wird. Also je mehr, also ich gucke mir auch ganz genau unsere Kapazitäten an, je mehr wir in Betrieb nehmen und machen, desto mehr Kosten des Betriebes haben wir auch und desto kleiner wird das Delta an neuen Dingen, die wir machen können. Und auch diese Transparenz ist wichtig. Und da möchte ich noch dazu sagen, was ich wirklich sehr, sehr wichtig finde, wir haben ja einen neuen Oberbürgermeister, Herr Thorsten Burmeester, und er hat ganz oben die Entbürokratisierung auf seine Agenda gesetzt. Und das ist jetzt auch sehr angegangen, gut angegangen in der Stadt Köln, also in den verschiedensten Bereichen. Auch das wird nicht alleine irgendwo gemacht, sondern zusammen. Und es setzt sich auch immer mehr dieses Verständnis durch. Früher hatten wir immer das Verständnis, wir müssen alles digitalisieren. Also wir meine ich eigentlich die ganze Welt, ja, oder so dieses Mindset in der Digitalisierung. Und heute setzt sich immer mehr rein, nein, Digitalisierung ist eigentlich nur das letzte Mittel. Wir müssen vorher gucken, dass wir eben Bürokratie aufbauen, dass wir schlanke Prozesse definieren, dass wir schauen, was wir machen, dass wir vieles auch möglichst weglassen. Und das miteinander kombiniert lässt mich wirklich sehr zukunftspositiv sein, dass wir da immer in der Diskussion eben diese Prozesse miteinander entwickeln können und da gut weiterkommen und nicht nur digitalisieren, weil halt KI da ist und weil man es halt macht, ja.
Genau, das ist aber ein sehr, sehr gutes Stichwort, so Zukunftstechnologien auch. Ich habe ja die Stadt Köln schon seit Jahrzehnten auch immer wahrgenommen, auch als Innovator. Ja, also ihr wart also schon bei vielen technologischen Dingen mit dabei, vorne mit dabei, aber ihr habt gerade natürlich auch die ganze interkommunale Zusammenarbeit, sei es jetzt im KDN, sei es in der Vitaco, ihr seid auch Gründungsmitglied von GAF Digital, also auch immer mit nach vorne getrieben. Ich will da jetzt aber gar nicht so stark drauf eingehen, sondern eher darauf, welche Dinge du denn jetzt aktuell siehst an technologischen Entwicklungen, die besonders starken, ich hoffe positiven, vielleicht auch negativen Einfluss auf eure Strategien auch haben. Du hast eben ja auch KI genannt, also als Thema. Was sind die Dinge, die da ganz wichtig sind? Und ist KI wirklich das führende und das wichtigste Thema, was wir aktuell haben oder was du aktuell siehst für die Stadt Köln?
Ja und nein. Also ich fange mal an. Wir haben einen, auch wie viele Städte, wir haben den, sag ich mal, leider auch selber entwickelt, einen Assistenten, den wir derzeit ausrollen. Leider sage ich deshalb, weil wir natürlich auf dem Markt auch geguckt haben, ob wir was finden woanders, was wir eben übernehmen können. Wir wollen nach Möglichkeit wenig selbst entwickeln, aber wir haben da so gewisse Mankos gesehen, wo wir gesagt haben, das müssen wir auf jeden Fall dann doch selber machen. Zum Beispiel ist es gerade ein Punkt, also viele KI-Angebote, die wir derzeit haben, fixen uns quasi an. Ja, also da ist wirklich KI drin bis zum geht nicht mehr, wo sie nicht sein sollte und nicht gebraucht wird. Also ich habe es ja vorher an dem Beispiel gesagt, ich möchte gerne KI-Systeme, wenn Assistenten da sind, der vorher ein Filter drin ist, muss ich das jetzt mit KI beantworten oder kann ich das auch mit normalen Prozessen beantworten? Und sowas findet man auf dem Markt nicht. Aber wir haben es auch noch nicht, aber das ist die Richtung, in die wir denken. So, das ist die eine Sache. Das ist so dieses gängige, sag ich mal, KI, die wir an unsere Mitarbeitenden eben auch ausrollen wollen. Da haben wir den Assistenten, wir haben eine Plattform und wir möchten Module aufsetzen, die wir jederzeit, wenn die Technologien sich verändern, wieder auswechseln können. Also eine Basis zu haben, und das ist insgesamt unser Denken, eine Basis zu haben, eine Datenbasis zu haben und eben modular auswechseln zu können, damit wir nicht mehr in diese Abhängigkeiten kommen, die wir unbedingt vermeiden müssen für die Zukunft. Das zweite ist unsere Dateninfrastruktur. Und da ist KI wirklich unglaublich wichtig, aber auch wieder nur eine Begleiterscheinung. Also wir möchten unsere Dateninfrastruktur eines Tages dafür nutzen, dass wir beispielsweise simulieren können. Also was, wenn wir etwas machen in der Stadt, wenn wir irgendwelche Verkehrsmaßnahmen, Baumaßnahmen oder sonstige haben, dass wir die wirklich vorher simulieren können. Und nicht in dem Sinne, dass wir es jetzt sagen, ja, wir haben die Daten zur Verfügung, also simulieren wir damit, sondern dass wir sagen, was sind die wirklich wichtigen Informationen? Also wenn man sich allein schon anguckt, was eine Dachbegrünung für Klimacontrolling bedeutet. Also wir begrünen ja irgendwie einfach die Dächer, weil wir denken, weil wir keine anderen Möglichkeiten haben. Aber es spielen ja so viele Dinge noch eine Rolle. Wie ist die Bausubstanz? Wo leben die vulnerablen Gruppen? Wie sind die Verkehrsströme? Und. Das sind hochkomplexe Sachen, wo wir diese Technologie gut nutzen können. Und das ist für uns, wo wir letztlich hinwollen. Da sind wir noch, muss ich einfach sagen, bevor da die großen Anfragen kommen, sehr, sehr weit entfernt. Aber was wir brauchen, ist die Dateninfrastruktur dafür. Und die versuchen wir aufzubauen. Wir hoffen, dass wir auch noch, wenn wir etwas weiter sind, da auch noch weitere Partner finden, weil das sind große Dinge, die kann man nicht alleine machen. Diese, um zu deiner Frage zurückkommen, diese Technologie, die da drunter liegt, ist ein Knowledge Graph. Die wollen wir so aufbauen. Knowledge Graph, also ich habe mich da schon vor 20 Jahren damit beschäftigt, das ist eigentlich was ganz Faszinierendes, nämlich das sagt, dass Informationen nicht so wie wir sie jetzt machen, in Relation zueinander zugeordnet werden, sondern semantisch, also wo sie dazu gehören. Auto gehört zum Zug und das gehört dazu und jenes gehört dazu, je nach Fragestellung sich quasi die Informationen selber zusammensetzen. Das war bisher nicht möglich. Das ist aber eigentlich die Zukunftstechnologie schlechthin, übrigens entwickelt vom Erfinder in Anführungsstrichen des Internets. Aber sowas kann man nie semantisch auszeichnen. Das geht gar nicht. Dafür haben wir jetzt die KI. Also die KI kann uns eben da unterstützen, diesen Knowledge-Graphen aufzubauen, diese Dateninfrastruktur aufzubauen, aber ist nicht Teil davon, weil da haben wir wieder das Problem mit den Halluzinationen. Also, und das ist so was wir oder was ich auch. Wir müssen uns Technologien ganz genau angucken. Wie müssen wir die zusammensetzen? Wie müssen wir das erreichen? Und insofern finden wir jetzt noch nicht so richtig viele, die diesen Ansatz gehen, sondern im Moment ist immer noch so, KI muss rein und dann ist alles gut. Und ich hoffe, dass wir uns da gemeinsam in eine andere Richtung noch entwickeln, weil dann ist KI und alles andere, was wir an Technologien haben, eine wirklich großartige Angelegenheit.
Ja, ich sehe das genauso wie du. Dieser Blick auf KI ist mal als Allheilbringer, den kann ich auch nicht nachvollziehen. Also man muss KI genau da einsetzen, wo sie dann auch Mehrwerte bildet und nicht einfach etwas abbildet, was ich eigentlich mit einem relativ einfachen, du hast eben mal einen Prozess genannt oder wo ich das mit abbilden kann, da brauche ich dann nicht, da brauche ich keine KI. Vor allem das Problem der Tokenökonomie, das kommt ja erst noch auf uns zu. Also momentan werden wir ja stark angefüttert. Man kriegt ja mehr oder weniger alles so ein bisschen kostenlos, auch in Anführungszeichen. Aber die ganzen Investitionen, die Milliardeninvestitionen in Rechenzentren, die Milliardenunterhaltskosten, was den Energiebedarf dann auch von den KI-Rechenzentren und von Gigafabriken so angeht, das muss ja irgendwie auch bezahlen nachher. So, ne?
Es ist
Und
nicht nur
deswegen.
bezahlen, sondern also für mich ist immer diese Wasserproblematik. Also ein halber Liter Wasser wird gebraucht, um 10 bis 50 Anfragen bei ChatGPT Version 3 zu machen, die noch nicht mal so richtig gut ist. Ja? Ein halber Liter Trinkwasser, reinstes, weil nur die Rechenzentren nur mit reinstem Trinkwasser umgehen können und nicht mit irgendwie Schmutzwasser. Wir sprechen noch gar nicht von dem Trinkwasserverbrauch, das es hat, um eben die Dinge zu trainieren. Das sind unglaubliche Mengen. Und Energie können wir vielleicht noch herstellen, aber Wasser nicht. Sollen wir uns zukünftig als Menschen streiten mit der KI ums Trinkwasser? Es ist ja teilweise schon zu sehen. Und das finde ich einen ganz massiven Punkt, den wir mal diskutieren sollen. Hier geht es um unsere Ressourcen. Die Technologie soll uns helfen, unsere Zukunftsfähigkeit zu schaffen und nicht in solche Fragen stellen. Und deshalb brauchen wir, wie du sagst, so einen ganz bewussten, differenzierten Umgang damit. Ja, nicht verteufeln. Es ist wirklich sehr, sehr gut, dass wir es haben, aber auf der anderen Seite nicht dieses Blinde sich anfixen lassen. Also es ist aus vielen Gründen bis hin zu unseren wirklich fundamentalen Ressourcen, braucht es eine nachhaltige Umgehensweise, eine aufmerksame damit, ja.
Ich finde, der Begriff Nachhaltigkeit, den du gerade gewählt hast, der bringt mich jetzt zum abschließenden Punkt eigentlich. Was muss ich eigentlich bei uns, bei diesen Digitalisierungsexpertinnen und Experten, bei den Führungskräften, was muss ich eigentlich bei uns verändern? Also welchen Anforderungen müssen wir eigentlich gerecht werden in Zukunft? Also ich sage einfach mal, welche Skills benötigen wir? Welche Aus- und Fortbildung müssen wir anpassen? Habt ihr euch damit schon beschäftigt bei der Stadt Köln? Hast du da selber einen eigenen Ansatz, eine eigene Idee?
Du meinst jetzt unsere Mitarbeitende oder meinst du jetzt wir als Digitalisierer und ITler?
Ich meine jetzt erstmal natürlich die Mitarbeitenden der Stadt Köln, um den Blick mal zu sehen, weil es ist ja schon, ist ja vielfältiger geworden. A, natürlich durch euren IT-Plan, also durch den Strategieprozess, den ihr habt, aber diese Denken, was du gerade gesagt hast, Nachhaltigkeit auch mitzudenken bei gewissen Dingen, die ich tue, zum Beispiel beim Einsatz von KI, das bedingt ja ein anderes Mindset, das bedingt auch eine andere Ausbildung auch manchmal der Leute. Seid ihr da auch dran, das schon zu verändern? Oder siehst du da Veränderungsbedarfe? Wenn ja, so auch in welche Richtung?
Also ich habe ja am Anfang oder zwischendrin mal gesagt, dass man immer nur mit einer Organisation, die befähigt ist, das zu machen und die willens ist, diesen Weg zu gehen. Und in Köln ist das einfach da. Also da ist ein Mindset da. Da sind also vieles, was wir machen, kommt auch von unseren Mitarbeitenden. Ja, also das ist so. Und wir suchen auch, also Wir suchen auch Mitarbeitende mittlerweile ein bisschen anders aus. Also jetzt haben wir natürlich Schwierigkeiten, weil wir eine wirklich große Haushaltskrise haben. Aber nur ein Beispiel, als wir die Chance hatten, unser CC KI und Datenmanagement einzurichten, haben wir natürlich auch die rare Ressource der Spezialisten gesucht. Ja, also jetzt und da haben wir nicht gesagt, naja, wir wollen jetzt einen Datenanalysten haben, der macht das und das und ist in dem und dem Bereich angesiedelt. Nein, wir haben gesagt, was wir machen wollen, also wo wir hinwollen, was unsere Idee ist. Und wir sind fast umgefallen. Wir hatten 250 Bewerbungen auf diese Position. Ja, und das ist so. Das, was wir versuchen halt rauszutragen, unser Mindset, was denken wir, wo wollen wir hin? Und vielleicht ist es einfach so, ITler, Digitalisierer sind unglaublich intrinsisch motiviert. Ja, das ist wirklich schön, sind wir ja auch. Und dadurch hast du schon andere Möglichkeiten auch. Und viel macht auch Köln aus. Ja, also Köln ist sehr beliebt und ist eine tolle Stadt. Und so versuchen wir das zu machen. Natürlich haben wir Schulungsprogramme für KI, für sonstige Dinge. Aber wir haben eine unglaubliche Expertise hier. Das macht sehr viel Freude, hier einfach zu arbeiten und uns gemeinsam miteinander fortzuentwickeln.
Das ist aber auch meine Erfahrung, die ich ja auch in über 20 Jahren beim kommunalen IT-Dienstleister gemacht habe. Du hast so intrinsische Motivation gesagt und das ist nie bei 100% von allen immer so, aber bei einer ganz, ganz, ganz großen Mehrheit. Deswegen finde ich, macht ja unser Job auch so Spaß, weil wir natürlich zum einen in einer wirklich interessanten und komplexen und dynamischen Branche unterwegs sind, also IT, und auf der anderen Seite natürlich Verwaltung haben und damit hier auch was bewirken wollen. Weißt du, für die Gesellschaft und für unser Umfeld, in dem wir täglich leben. Und das finde ich einfach, das macht diesen Job auch so super interessant. Und ich finde es gut, dass ihr sagt, okay, wenn wir jetzt auch Leute suchen, mal ein bisschen unabhängig von klassischen Stellenbeschreibungen oder Stellentypen oder Namen oder Berufsfeldern, ich beschreibe mal ein Bild. Da wollen wir hin. Und zu fragen, kannst du uns dabei helfen? Das macht man nicht nur bei neuen, sondern das kann man ja auch bei den bestehenden Mitarbeitenden auch machen und so. Finde ich echt einen total guten Ansatz. Tragen das dann auch alle Führungskräfte so mit? Ich meine, du bist ja jetzt ja wirklich eine Führungskraft, die mit Power, mit Leidenschaft und auch mit nicht nur Bereitschaft, sondern mit Veränderungswillen, muss man ja wirklich sagen, da an der Stelle auch vorangeht. Das ist nicht das Bild der klassischen Führungskraft in einer Kommunalverwaltung. Ich will das mal so ausdrücken. Aber oder siehst du ganz, ganz viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter schon an deiner Seite?
Also sagen wir mal so, das war so eine Mischung zwischen, wir haben sie uns geholt und wir haben sie gehabt. Also es waren sehr viele, als ich hierher kam. Ich kam wirklich alleine in Anführungsstrichen hin hierher und ich kannte niemanden. Köln kannte ich schon, weil ich hier auch studiert habe und aber hier war ich nicht vernetzt und da kamen sehr viele auch auf mich zu und wir haben sehr schnell also so ein Führungsteam gehabt und ich habe auch hier also Abteilungsleitungen vorgefunden, die allesamt so im Laufe der Zeit schon in diese Richtung gehen. Natürlich bin ich da sehr prägend, weil ich auch einen Blick von außen habe. Jetzt nicht, weil ich so besonders toll bin aber ich habe halt einen ganz anderen Blick aufgrund meiner Erfahrungen in Dingen. Und vieles war so, das können wir doch nicht machen, das haben wir noch nie gemacht, aber doch, wir machen es doch. Und so haben wir uns halt miteinander aufgebaut. Ja, also ohne mein Team, mein wirklich Führungsteam, wäre das hier alles nicht möglich. Und auch mit vielen anderen hier auch in der Stadt, also durch alle Hierarchiestufen. Das ist wirklich bei allem, was man an Diskussionen hat. Ich möchte hier auch nicht so eine Idylle malen, die ist es nie, aber ich sehe wirklich dieses Positive, diesen Willen, dass wir hier wirklich gestalten und für unsere Bürgerinnen und Bürger wirklich vorankommen und eine gute Stadt Köln zukunftsfähig miteinander schaffen, mit allen Aspekten.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort von dir. Lieber Annette, ganz, ganz vielen Dank, besten Dank, dass du heute Gast warst in unserem Vitaco-Podcast. Hat mir wieder viel Spaß gemacht hier an der Stelle, muss ich wirklich sagen. Sowieso immer, wenn wir miteinander reden. Von daher nochmal ganz, ganz lieben Dank, dass du heute mit dabei warst.
Vielen Dank, Lars. Hat mir auch sehr, sehr viel Freude gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser wieder sehr spannenden Folge von Verwaltung Digital Insights. Abonniert sehr gerne unseren Vitaco-Podcast. Auf den bekannten Plattformen ist er erhältlich und vor allem teilt ihn auch gerne mit Kolleginnen und Kollegen. Der Gast in der nächsten Folge ist Tilak Mahendran, Leiter der Abteilung Föderales IT-Architektur und Standardisierungsmanagement und Cybersicherheit bei der FITCO. Ich freue mich sehr auf Tilak. In diesem Sinne, bis bald, schöne Sommerzeit, euer Lars Hoppmann.